Ja, Klaus, wenn das zwei Worte waren, dann müssen wir bei deinem Mathelehrer nochmal nachfragen. Ja. Ja. Ich freue mich, bei euch sein zu dürfen. Ich gebe erstmal so ein Papierchen aus. Das ist nur so ein bisschen so eine Hilfe, so ein Leitfaden, der so helfen kann. So. So. Ich muss mal gucken, ob ich da, weiß nicht, habe ich genug gedrückt? Ich wusste nicht, wie viele kommen würde. Und die holländische Sparsamkeit lässt grüßen. So. So. Das ist eins. Ah, ich glaube, das haut irgendwo hin. Hoppla. So. So. Ja, vielleicht wollen wir mal. Dann macht ihr das zu zweit. So, ihr seid ein bisschen geübt zu teilen, ne? Weil ich weiß nicht noch, welche kommen, dann denke ich doch. Dann lege ich hier noch, dem hin, wenn noch jemand kommt, dann kann man die auch geben. Ja, das Thema ist, ich habe hier selbst den Zettel auch, da kann ich auch mal eben drauf gucken, welches Thema es ist, ne? Nicht, dass ich mir da verlaufe. Die Erfüllung und Wirkung des Heiligen Geistes. Und Vater im Himmel, ich danke, dass du uns kennst. Du kennst unsere Herzen, du kennst unsere Gedanken, du kennst uns besser, als wir uns selbst kennen. Und du weißt auch besser, was wir brauchen, dass wir das selbst wissen. Und ich danke, dass du uns hilfst, dass wir die Dinge verstehen, wie du sie meinst. Und Vater, dass wir dir den Raum in unserem Herzen geben können, die dafür nötig ist, dass du das tun kannst, was du auch machen möchtest. Danke, Herr, für deine große Liebe. Dir gebührt alle Ehre. Danke, Herr Jesus, dass du das ja für uns ermöglicht hast. Dir gebührt alle Ehre. In Jesu Name. Amen. Ja, wenn man in die Bibel guckt, das fängt schon ziemlich schnell an mit dem Heiligen Geist. Und das heißt, der Geist Gottes, er schwebt über die Erde. Und die Erde war wüst und leer. Und dann hat Gott eine wunderbare Ordnung daraus gemacht. Und das hat wohl sein Geist getan. Und ich habe das eigentlich oft oder immer wieder gebetet, ach Herr, das ist so eine chaotische Situation, bitte schweb mit deinem Heiligen Geist drauf, dass wieder Ordnung kommt. Oder in meinem eigenen Herz, dass wieder Ordnung kommt, wenn alles durcheinander ist, dass das alles ein bisschen wieder ruhig wird und eine Ordnung kommt. Und das hat er durch seinen Heiligen Geist bewirkt, er hat eine herrliche Schöpfung erschaffen. Und wenn man nur in der Bibel guckt oder in der Konkordanz guckt und sich Heiligen Geist, dann, ich glaube, das füllt schon mit Leichtigkeit zwei Seiten oder so. Er wird ganz viel erwähnt, dieser Heilige Geist. Er wird auch der Geist Christi genannt, er wird auch der Finger Gottes genannt, er wird der Geist Gottes genannt, Wind Gottes und so. Das sind viele Bezeichnungen. Manchmal jetzt auch, wenn wir über dieses Thema reden. So das Wirken des Heiligen Geistes und der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Manchmal passt es uns auch nicht so, weil Gott manchmal weniger theologisch ist, als wir sind. Wir haben gerne A, B, C, D, E, F, G und so weiter. Und dann sieht man auch in Bezug auf den Heiligen Geist, dass manches ein bisschen durcheinander geschmissen wird. Ja? Wir werden das auch später nochmal erfahren, wenn es auch um die Taufe in den Heiligen Geist geht, dass es wohl ein bestimmter Ablauf zu sehen ist, aber manchmal geschieht das auch völlig anders. Und das scheint Gott kein Problem, vor Gott kein Problem zu sein. Das ist höchstens für uns ein Problem. Und wir dürfen nicht vergessen, wenn wir uns anfangen, uns Gott vorzustellen, dann kommen wir alle auf ein unterschiedliches Ergebnis. Ja, das ist mit der Grund, dass es 1001 Religionen gibt. Dann ich denke über Gott so und ich sage, oh ja, okay, der wird so und so sein. Klaus sagt, nee, der wird so und so sein. Der andere sagt, nein, den gibt's gar nicht und so weiter. Aber wir leben davon, dass Gott sich zeigt. Stimmt's? Wenn Gott sich nicht zeigen würde, würden wir nichts von ihm wissen. Ich kann ein ganz einfaches Beispiel. Ich denke nun an einen alten Freund von mir. Was ist sein Name? Ein von den 7,5 Milliarden oder 8 Milliarden Menschen. Ich frage ihn ganz einfach, wie heißt dieser Freund von mir? Er gibt mir keine Antwort bei so einfacher Frage. Ja, das stimmt, weil ihr wisst es nicht. Ihr könnt zwar anfangen zu raten, vielleicht rätst du richtig, aber wenn ich nicht sage, stimmt, weißt du es noch immer nicht, stimmt's? Dann würde ich fragen, ja, wie alt ist der und so weiter. Alles völlig einfache Frage, aber ihr wisst nicht, ihr werdet es erst wissen, wenn ich es euch sage. So, und wenn Gott mit uns redet, wir wissen so von Gott, ja, er sagt uns, die Bibel sagt uns, wir können aus der Natur so irgendwie erkennen, dass es Gott gibt. Paulus sagt, die Menschen haben keinen Grund, dass sie sich entschuldigen können vor Gott, denn sie haben die Natur um sich, und da können sie Gottes Wesen schon sehen, ja. Aber es scheint auch, dass du das ablehnen kannst, aber das sind nur ein kleines Zeichen. Und so, wenn Gott sich nicht zeigt, wissen wir nichts von ihm. Und dann wird Gott Mensch. Und er zeigt sich uns. Und dann kommt der Herr Jesus. Und auf einmal durch Jesus können wir handfest wissen, wir haben wohl das Alte Testament, aber durch den Herrn Jesus können wir handfest wissen, ein Teil von wir Gottes. Wir können natürlich nie die ganze Größe Gottes erfassen. Aber der Herr Jesus hat gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ja, und er sagt gleichzeitig auch, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keine kommt zum Vater, denn durch mich. Und er macht diesen Weg, er löst das Problem, was keine Religion lösen kann, weil alle Religionen beschäftigen sich irgendwie damit, wie kann man versöhnt mit dem Gottleben, der irgendwie da ist, oder die 320 Millionen oder was dann auch. Und da werden Tempel gebaut, werden Opfer gebracht. Es gibt Leute, die sich selbst töten lassen und sich so anstrengen. Und da kommt der Herr Jesus und sagt, ich bin es. Und er macht etwas, was einzigartig ist, der ohne Sünde war, nimmt die Sünde auf sich, er stirbt für uns am Kreuz und macht für uns den Weg zu Gott frei. Und wenn er das alles hinter sich gebracht hat, er sagt, es ist gut, dass ich gehe, weil dann werde ich meinen Heiligen Geist senden. Es ist selbst besser, dass ich gehe, denn dann werde ich meinen Heiligen Geist senden und er wird euch helfen, er wird euch an alles erinnern und er wird das Meine nehmen und euch geben und er wird mich verherrlichen. Weißt du, es wird immer auch so gefragt, oh ja, der Heilige Geist, wie kann man wissen, ob das der Heilige Geist ist oder was dann auch. Es gibt ein ganz wichtiges Punkt, wie wir immer wissen können, ob der Heilige Geist wirkt oder nicht, oder ob es ein anderer Geist ist. Das ist, wird der Herr Jesus und was der Herr Jesus getan hat, im Mittelpunkt gestellt, dann können wir immer davon ausgehen, dass es der Geist Gottes ist. Ja? So, und wird das Resultat davon sein, was gewirkt wird, ein heiliges Leben, Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist, das macht das Reich Gottes aus, stimmt's? Ja? So, wenn diese Auswirkungen da sind, dann darf man wissen, dass es der Heilige Geist, der am Wirken ist. Und er wirkt auf unterschiedliche Art. Und der Herr Jesus hat dann halt gesagt, es ist besser, dass ich gehe, denn dann werde ich den Heiligen Geist senden. Und wir können das in der Apostelgeschichte auch lesen. Das hier, der Apostelgeschichte 1, Vers 4, er redet da mit seinen Jüngern, die haben alles erlebt. Ich finde es immer herrlich, von mir ist ein großer Trost, diese Jünger. Das waren zum Teil auch Vollchaoten und die haben gezweifelt und selbst wenn Jesus schon auferstanden war und andere das gesagt haben, haben sie zum Teil noch gar nicht geglaubt. Ja, aber der Jesus hat sie nicht lock, hat sie sich selbst ihnen offenbart und sie sind dann wieder zu Jesus zurückgekommen nach der Auferstehung, nachdem sie ihn verleugnet hatte und alles geklärt ist, haben sich sehr gefreut. Und dann sagt der Jesus, aber ihr müsst nun warten, erst einmal nichts machen, bis dass der Heilige Geist auf euch kommt. Und wenn ihr das erlebt habt, wenn das geschehen ist, dann sollt ihr das machen, was ich euch befohlen habe. So, in Apostelgeschichte 1, Vers 4, da redet der Jesus mit ihnen. Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, ja, und die Verheißung, das lesen wir später, Vaters, die ihr zur Sprache von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, er aber soll mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. So, das war die Verheißung des Vaters, das war der Heilige Geist, und dass sie getauft werden mit dem Heiligen Geist. Seid ihr einverstanden? Ja. Gut, wir machen das interaktiv, ne? So, ihr dürft immer Fragen stellen, das meine ich ganz ernst. Wenn ihr nur fragt, hör mal, Roland, hast du dein Hörgerät richtig eingestellt? Das ist nicht so eine wichtige Frage. Nein, aber so die Frage in Bezug auf dieses Thema, ja, könnt ihr zwischendurch, oder wenn etwas unklar ist, oder wenn ich zu schnell rede, könnt ihr auch gerne das sagen. Was? Ja, rede ich schon zu schnell. Okay. Dann müssen die, die finden, dass ich zu schnell rede, und die andere, die finden, dass ich zu lange rede, die müssen miteinander reden, ja? Und dann müssen wir da irgendwo so einen Mittelweg finden. Okay. Und da ist er, und das ist diese Verheißung. Das heißt schon in dem Alten unter den Propheten, dass Gott sagt, ich werde meinen Geist ausgießen. Ich werde euch ein neues Herz geben. Und dass der Herr Jesus diesen Weg da vorbereitet hat, dann sagt er, dass diese Verheißung kommen wird. Ja, und dann lesen wir so, das ist eigentlich eine sehr interessante Geschichte, dann auch in Kapitel 1, Vers 8, er wird die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und wird meine Zeuge sein. Ja, und diese Kraft, das ist ein Dynamis. Und in ganz Judäa, Samarien und so weiter. So, was geschieht nun? Dann geschieht das Pfingstwunder, das können wir in Kapitel 2 lesen. Es ist schon wichtig, dass ihr die Bibel dabei habt, dass ihr mitlesen könnt, dass wenn ihr Fragen habt, sagt, hör mal, das stimmt etwas nicht, dass ihr das sagt, oder wenn ihr den Zusammenhang nicht versteht, dass ihr das auch nachfragt. Weißt du, es gibt Menschen, die haben wirklich Schwierigkeiten mit dieses ganze Thema, und das ist eigentlich sehr einfach. Warum das ist? Die sind meistens damit groß geworden, dass es nicht gelehrt wurde. Was nicht gelehrt wird, das wird nicht geglaubt. Was nicht geglaubt wird, das wird nicht erfahren. Und was nicht erfahren wird, wird abgelehnt. So, und nun musst du genau einen Weg zurückfinden. So, du hast jetzt erst eine Ablehnung in dir. Sag, okay, muss vielleicht nicht richtig sein. Und dann geht man den Weg zurück. Vielleicht kann ich das glauben. Ich will auf die biblische Lehre hören. Und ich glaube, und dann erfahre ich auch. Ja? Weil das ist, wie Klaus sagt, also Gott ist ein Gentleman. Er zwingt uns nicht, auch wenn wir hier zusammen sind. Er wird nie jemand erzwungen, Jesus in sein Leben anzunehmen. Es ist immer ein Angebot. Jesus hat selbst zu seinen Jüngern gefragt, wollte mich auch verlassen. Das war immer was Freies. Und dass der Heilige Geist in unser Leben hineinkommt, das wird Gott nie machen, dass er uns erzwingt. Ja? Weil Gott, wir sind nach seinem Bilde geschaffen. Wir können Ja und wir können Nein sagen. Und darum ist das auch wichtig. Ich möchte auch nie, warum ich hier predige, das kann ich euch ganz einfach sagen. Ich brauche das nicht, ich habe einen guten Beruf gelernt, da kann ich mein Geld mitverdienen. Aber Gott hat Liebe in mein Herz gelegt. Und dieses Reich Gottes, das ist viel wichtiger als alles andere. Und wenn ich euch sehe, dann möchte ich gerne, dass, und uns als Gemeinde sehen, dass wir vom Heiligen Geist wirklich gestärkt werden, dass Jesus verherrlicht wird, dass das Kreuz nicht irgendwie eine verstaubte alte Geschichte ist, sondern dass durch den Geist Gottes geklärt wird, der Herr Jesus lebt und er ist auch der wiederkehrende König und sein Reich ist Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Und Paulus hat gesagt, das Reich Gottes, und wir lesen so leicht darüber nach. Wir denken, wenn wir alles mal das Richtige wissen, dann ist alles gut. Aber es geht um viel mehr. Der Herr Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt, und das in der Fülle, mitten in Kämpfen, mitten unter Bedrängnissen. Es geht nicht über rosa-rot. Aber Paulus sagte Korinther, und Korinther, da waren wirklich ein Bande Volkeroden, wenn du das mal liest. Aber er sagt, das Reich Gottes besteht nicht in Worte, sondern in der Kraft und in der Beweisführung des Geistes. So, es ist nachweisbar. Und auf zwei Ebenen, da komme ich alles später, ich greife ein bisschen vor, ich bin nicht der meist strukturierte Typ, aber auf zwei Ebenen. Einmal in unserem Charakter, das sind die Früchte des Geistes, die wir in Galater 5 lesen können, ein heiliges, reines Leben mit Freude, mit Sanftmut, Geduld und so weiter, wo wir lernen sind, aber wo wir auch diese Kraft brauchen. Das können wir aus uns selbst nicht. Was steht in Johannes 15? Was hat der Herr Jesus da gesagt? Ganz bekannte Worte. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wie die Traube an der Rebe ist, so könnt ihr nichts tun, wenn ihr nicht an mir verbunden seid. Das ist Leben. Das Leben muss fließen. Und das Leben, das fließt durch ihn, das fließt durch seinen Heiligen Geist in unserem Leben hinein. So, da ist eine Kraft. Und die ist hier entscheidend wichtig. Und dann sind wir hier bei der erste, so, da waren diese Jünger, erst waren das doch richtige Schissbuchse, ja, die sind weggerannt, stimmt doch, wo es da richtig heiß herging, sind sie alle weggerannt. Nicht nur Petrus, der Verleugner, sondern andere sind weggerannt. Von Markus wird selbst geschrieben, dass er seinen Mantel festgehalten haben, so gerannt, dass er wie nackt weggerannt ist, alle so. Und dann waren die ängstlich. Und dann haben sie erlebt, okay, Jesus ist auferstanden. Aber wenn du dann siehst, nach dass er getauft wurde im Heiligen Geist, was für einen Mut er hatte. Ja? Und dass das eine große Veränderung bewirkt hat. Und dann lesen wir in Kapitel 2, das heißt, in der Luther sagt das Pfingstwunder, oder wir müssen da einen richtigen Unterschied machen. Diese Pfingsten, das war ein einzigartiges Ereignis. Es ist das erste Mal, dass der Heilige Geist ausgegossen wird. Davor war der Heilige Geist überall wo wirksam, in die Propheten und so. Jesus hat auch schon gesagt, hauchte sein Jünger an, er empfang den Heiligen Geist. Aber der Heilige Geist war noch nicht auf die Erde gesandt. Aber durch das Jesus gestorben und auferstanden ist, hat er den Weg freigemacht, dass der Heilige Geist auf dieser Erde wirken konnte. Und darum war das ein einmaliges Ereignis, das Pfingsterlebnis, das können wir durch die ganze Kirchengeschichte sehen, dass das immer wieder überall geschah. Menschen mit dem Heiligen Geist getauft wurden, Kraft empfangen haben und Wirkungen des Heiligen Geistes da waren. Ja? So, wir suchen nun nicht genau wieder so ein Ereignis, dass die Feuerzunge überall gibt und nur das ist Pfingsten. Nein, das stimmt nicht, weil das können wir später auch lesen, dass es unterschiedliche Auswirkungen des Heiligen Geistes gab, aber dieses Pfingstereignis war einzigartig. Gut, habt ihr das verstanden? Das ist sehr schön. So, und dann sehen wir diesen Petrus, der dann selbst, nachdem dass sie dieses erlebt hat, sie fing an in Sprachen zu reden, das war eine Sprache, die sie selbst nicht verstanden hat. In diesem Fall war es eine Sprache, die aber die unterschiedlichste Juden und Heiden, die auch die jüdische Sitte angenommen haben, die haben das gehört in der eigenen Sprache und das hat der Geist Gottes gegeben. So, und dann sagt dieser Mann, und sie haben das dann doch alles gehört und sie haben gedacht, oh, was ist da? Die haben zum Teil gedacht, dass die betrunken waren, haben gesagt, das ist gar nicht so, das ist noch morgens früh, sondern er predigt dann. Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf dem Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünde, so werdet ihr empfangen die Gaben des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und alle, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. So für alle, die hinzugerufen wird, gilt das, dass es die... Guten Abend, junge Dame, setzen Sie sich hin. So gilt diese Verheißung, die Gabe des Heiligen Geistes zu empfangen. Stimmt das? Steht das hier? Oder? Ja? Das steht doch da. Ja, dann würde man als erstes sagen, Halleluja, das ist wie, wenn du ein Paketchen unter dem Weihnachtsbaum liegen lässt und da steht auch dein Name. Für alle ist was da. Ja? Und das ist eine sehr gute Perspektive. Ohne Glaube ist es unmöglich. Ja? Ja. Ja. Kannst du gerne mal laut vorlesen. Ja. Weil das ist auch, wo Petrus sich drauf beruft.
Das ist nämlich die Stelle, zuerst kommt die Stelle, dass Gott den Heiligen Geist rausgibt. Das lese ich mal mit vor.
Ja. Ja.
Also Joel 3, Vers 1. Und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Alten sollen Träume haben. Und eure Jünglinge sollen Gesichter sehen. Auch will ich zur selben Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist ausgießen. Und ich will Wunderzeichen geben am Himmel und auf Erden, Blut, Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe denn der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und jetzt kommt der Vers 5, der da bei der Apostelstelle, bei der Stelle aus Apostelgeschichte angegeben ist. So, und der heißt, und es soll geschehen, wer des Herrn Namen anrufen wird, der soll errettet werden. Denn auf dem Berge Zion und zu Jerusalem wird Errettung sein, wie der Herr verheißen hat und bei den Entronnenen, die der Herr berufen wird. Ja? Also die ganze Stelle weist darauf hin, irgendwo jeder, der errettet wird und in Verknüpfung mit der Ausgießung des Geistes.
Genau. Ja, so das ist eine herrliche Verheißung. So, und hier sehen wir dann, dass Petrus das sagt. Er sagt erst, wir müssen Buße tun. Das ist eine Sinnesänderung. Man könnte sagen, die Buße, das ist ein, ich gehe meinen Weg, meinen eigenen Weg. Alle Menschen, Römer 3, Vers 23 heißt, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit, das Gute, was Gott ihnen zugedacht hat, verloren. Und wenn wir nun unser Vertrauen auf Jesus stellen, dann heißt, ich drehe mich um von dem Weg ohnehin, sondern nun vertraue ich auf Jesus. Ich vertraue das, was er gesagt hat, wer er ist. Ich vertraue darauf, er ist wahrhaftig der Sohn Gottes. Er ist auch für meine Schuld und Sünde gestorben und er ist auferstanden. So diese Buße, diese innere Sinnesänderung. Ich lebe nicht mehr mein Leben nur für mich, sondern ich lebe nun mein Leben mit Jesus. Und Jesus ist der Herr von meinem Leben. Ich habe Vergebung von meiner Sünde empfangen. Da sagt man, das geschieht und so diese Buße tut und du dich taufen lässt, dann werdet empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. So, und hier sehen wir eigentlich, und das ist dann die Frage, die auch hier darüber steht, auf diesen, was ich dann bei Johannes 3, Vers 3, da den Geist der Kindschaft, Strich Wiedergeburt, und die Geistestaufe. So, das ist dann eine Frage, die dann oft gestellt wird, wie ist das doch, wenn ich ein Kind Gottes bin, dann habe ich doch Gottes Geist. Natürlich. In Römer 8, ich glaube es ist Vers 9, da sagt, wer den Geist Christi nicht hat, ist nicht seins. So, es ist etwas ganz Entscheidendes. Wir lesen das eigentlich schon, wenn Gott sagt, wenn die Sünde kommen wird, wird er lebendig tot sein. Das sagt er, wenn er das zu Adam und Eva redet, wenn sie einen Apfel essen, dann heißt es eigentlich, dann wird er sterben, zweimal tot sein. Das ist der geistliche Tod und dann auch der physische Tod wird stattfinden. Und der Mensch, der von Gott getrennt ist, ist geistlich tot. Und wenn er dann zu Jesus kommt, dann kommt Gottes Geist in seinen Geist und macht seinen Geist lebendig, er wird von Neuem geboren und das ist etwas, was der Heilige Geist tut. In Johannes 3, da spricht Jesus mit einem ziemlich schlauen Kerl, der war ein Pharisäer, Nikodemus, und er hatte so seine Frage. Er wusste, bei Jesus ist was dran und er wollte mal nachfragen. Und dann redet Jesus mit ihm und der Jesus sagt ihm ganz klar, du musst von Neuem geboren werden. In Vers 3, Johannes 3, Vers 3 sagt er, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann das Reich Gottes nicht sehen. Und dann in Vers 5 nochmal, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Und dann Vers 7 nochmal, wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. So, und diese Neugeburt, das ist, wenn der Heilige Geist, oder es wird auch gesagt, von oben geboren, das ist, wenn der Geist Gottes, weil in Vers 8 heißt es noch, so ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Ja, so, das ist durch die Versöhnung, die der Herr Jesus am Kreuz bewirkt hat, wird unsere Sünde vergeben und nun kommt Gottes Geist in uns und unser Geist, der tot war, wird lebendig und das ist der Geburt in dem Sinne von oben, von Neuem geboren. So, ich finde es immer sehr interessant, wenn du wissen willst, ob jemand ein Christ ist oder nicht, nicht um ihn zu verurteilen oder einen Stempel aufzudrücken, sondern weil man Menschen liebt. Dann ist es eigentlich immer ein sehr guter Punkt, wenn sie dann anfangen zu reden von Kirchensteuer oder dass sie sich anstrengen und morgens auch beten und so weiter, dann darfst du große Zweifel haben. Aber wenn sie davon reden, was Jesus am Kreuz getan hat, dann darfst du eigentlich eine große Zuversicht haben. Denn es ist durch Christus, durch den Herrn Jesus, dass wir mit Gott versöhnt werden und dadurch empfangen wir auch den Heiligen Geist und werden von Neuem geboren. Und wenn man diese Predigt von dem Petrus sieht, ihr müsst euch taufen lassen, ja, zu Buße tun, das geschieht durch das man glaubt, und dich taufen lassen, und dann wirst du die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen, dann ist es schon, mit dass du Buße tust, empfangst du den Heiligen Geist. Mit dass du glaubst und Buße tust, empfangst du den Heiligen Geist, wirst du von Neuem geboren. Es ist aber noch eine Verheißung mit der Erfüllung und mit der Gabe des Heiligen Geistes. Also hier ist ein zweiter Schritt, wo die Bibel eindeutig auf hinweist und beides ist nur durch Jesus möglich. In Johannes, lesen das mal, ich habe hier auch Hinweis nochmal dabei geschrieben, Apostelgeschichte 19, Vers 2. So, die Apostelgeschichte ist eigentlich schon, wie es sagt, es wird ein bisschen besprochen, was die Aposteln so gelebt haben, was sie erlebt haben, wie sie gehandelt haben, was sie gelehrt haben. Und Paulus ist da in Ephesus und er findet da einige Jünger und er redet mit diesen Jüngern. So, die Jünger waren Nachfolger und er wollte wissen, was für Nachfolger seid ihr eigentlich? Und das fragen sie. Zu denen sprach er, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie sprachen zu ihm, war man noch nie gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt? Und er fragte sie, worauf seid ihr denn getauft? Sie antwortete auf die Taufe des Johannes. Und die Taufe des Johannes, das war eine Umkehrtaufe, in dem Sinne von ein gottloses Leben zu ein gerechtes und gutes Leben vor Gott. Aber es war nicht die Hingabe an Jesus Christus. Habt ihr mal darüber nachgedacht, dass Jesus gesagt hat, dass der Kleinste im Reich Gottes größer ist als Johannes der Täufer? Wer von euch kennt diesen Text? Kennt ihr diesen Text? Nicht alle. Mehr hat ihn dann richtig. Man kann vielleicht jemand ein Glas Wasser holen. Ich habe einen trockenen Hals. Ja, das wäre wunderbar. Johannes der Täufer, der hat diese Umkehr von schlechten Werken, von der Gottlosigkeit zu Gott gepredigt und dazu getauft. Aber er hat selbst gesagt von den Herrn Jesus, nach einer kommt mir, der nicht mit dem Heiligen Geist tauft. So, es ist nur durch Jesus, so nicht durch irgendwer anders als nur durch Jesus. Oh, ich habe so ein trockenes Haus. Gut. Kehle, sagt man, ne? Nicht Hals. Hat man eine trockene Kehle oder Hals? Beides. Beides geht. Ich weiß noch sehr gut, wo ich anfange in Deutschland. Mein Deutsch war so schlecht und dann habe ich irgendwann mal, ich stehe auch von der Gemeinde und dann habe ich gesagt, da hatte ich einen Frosch im Nacken. Und die haben alle so gelacht. Ich habe das erst gar nicht verstanden, aber Nacken, das war natürlich hier. Und ich dachte hier, so, dass das wie im Haus war. Und das habe ich halt nun. Nee, das habe ich noch nicht, aber. Aha. Ach, ja. Wunderbar. So, so ist es mir. So ist es auch ein bisschen, man muss, wenn einem was gibt, muss man es auch in Empfang nehmen. Ja, wenn Klaus die ganze Zeit nur so steht und ich nehme ihn nicht an, dann fühlt er sich blöd und ich bekomme nichts. Danke, Klaus.
Soll ich nochmal voll machen?
Och, es geht. Weil ich den selber aus dieser Pulle trinke. Dann machen bitte schnell voll, weil.
Nicht, dass du nachher meine Lülle abkriegst.
Ja. Ja, darum, so ist besser. Gut, ja. Wunderbar. Da werde ich es womit schaffen. Gut. So, da kommt er dann bei diesen Jünger und die haben es alles noch nicht so verstanden. Er klärt sie auf. Und Paulus aber sprach, Johannes hat getauft mit der Taufe der Buße und dem Volk gesagt, sie sollt an den glauben, der nach ihm kommen werde, nämlich an Jesus. Als sie das hörten, so hat sich das Evangelium ganz einfach erklärt, als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. So, sie haben sich erst taufen lassen. Tauft man einen Gläubigen oder tauft man einen Ungläubigen? Ich habe mal eine Frage an euch, ich dürfe Antwort geben. Ich hatte eine Frage gestellt, war das mein Deutsch nicht richtig oder... Ja, nee, ich meine, ich das ganz einfach... Mal eine Frage, ob man jemand tauft, der gläubig ist, oder tauft man jemand, der nicht gläubig ist? Ein Gläubiger, ja. So, wenn wir gläubig werden, uns in Herrn Jesus hinwenden, dann werden wir ein Kind Gottes. Und die Taufe ist, Markus sagt es, wer glaubt und getauft wird, ja, der wird gerettet. Wer nicht glaubt, der geht verloren. So, aber die Taufe ist immer eine Bestätigung von dem Glauben. So, es wird erst geglaubt und dann daraufhin eine Bestätigung die Taufe. So, man tauft nur ein gläubiger Mensch. Und wenn er gläubig geworden ist, ist er ein Kind Gottes. Und wir wissen zum Beispiel, der Tschecher am Kreuz, der ist nicht getauft worden, und trotzdem ist er im Himmel gekommen. Stimmt oder stimmt? So, auch die Taufe ist nicht irgendwie ein Zaubermittel, sondern die Taufe ist nur eine Bestätigung von das, was geistlich schon stattgefunden hat. Es ist wichtig, aber andersrum ist es nicht wichtig. Wenn jemand nicht gläubig ist und lässt sich taufen, dann bringt es ganz einfach nichts. Ja, dann ist das eine Scheinbewegung. Und Scheinbewegung, okay, im Fußball bringen sie was, aber sonst bringen sie eigentlich ganz wenig. So, dann sagt er so, die Leute sind gläubig geworden, die haben sich taufen lassen. Und dann, als Paulus die Hände auf sie legte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redete in Zunge und weissagte. So, hier sehen wir zwei unterschiedliche Vorgänge. Ihr hättet selbst auch für möglich, weil ihr habt gefragt, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? So, ihr seht hier zwei unterschiedliche Vorgänge, oder? Okay. Wir wollen das vielleicht auch nochmal weiter nachgehen, dass wir vielleicht in Apostelgeschichte mal bleiben. Apostelgeschichte 8, was Paulus' eigene Erlebnis war. Paulus war auf dem Weg nach Damaskus, der Jesus zeigt sich ihm auf eine beeindruckende Art. Und dann Apostelgeschichte 9. Und dann wird er blind und er hat auch gefragt, wer bist du, Herr? Und dann ich bin Jesus, den du verfolgst. Und dann geschieht auch was mit ihm. So, Quatsch, da muss ich eben gut gucken. 17 plus 18, ja. Apostelgeschichte 9, 17, 18. Da ist dann der Paulus, der den Herrn Jesus, der halt diese Offenbarung von den Herrn Jesus bekommen hat. Und der Herr sprach zu ihm, Vers 11, steh auf und geh in die Straße, die gerade heißt, und frage in dem Haus Judas, ein Mann mit Namen Saulus von Tarsus, denn sie erbetet. So, der Paulus war sehr beeindruckt, er hat Blindheit geschlagen und hat gebetet. Und ja, nun, was geschieht weiter? Er hat nicht gegessen, nicht getrunken. Und dann kommt Hananias zu ihm und Hananias, das ist Apostelgeschichte 9, Vers 17, und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach, lieber Bruder Saul, so für ihn, Gott hat ihm schon gesagt, der Mann ist nicht mehr gefährlich, der ist gläubig geworden. So, lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der auf dem Wege hierher erschienen ist, dass du wieder gesund siehst und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. So, auch dieser Mann hatte erst diese Begegnung mit Jesus, dann später wird für ihn gebetet und er erlebt die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Oder? Ja. Ja, ich muss ja nicht, weißt du, was das so schön ist? Ich muss euch nicht überzeugen. Ich kann ganz einfach das predigen, was da steht. Ich bin auch nicht allwissend. Ich kann auch Fehler machen. Ich habe meine eigene Erkenntnis, meine Erfahrung und so weiter. Ich bin ein Mensch, der auch Korrektur braucht. Und ich kann es euch nur mal so sagen, wie es da steht. Ihr könnt da selbst entscheiden, was ihr mir tut. Aber, was Klaus vorhin gesagt hat, ist schon sehr wichtig. Mit welcher Haltung gehe ich an etwas ran? Suche ich etwas von Gott, weil ich ein Bedürfnis habe? Und sage, hey, da ist was dran. Oder suche ich nach Argumente, dass ich mich in meine jetzige Situation, die mir, dass darin bleibt. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, mutig sind. Auch von Gott ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Ich muss euch sagen, ich habe es sehr einfach gehabt. Ich war, glaube ich, 16, da habe ich meinen Mut gefragt, sind wir katholisch oder evangelisch? So, die Kirche, der spielte bei uns eigentlich gar keine Rolle. Es wurde mal ab und zu in der Bibel gelesen, das ist eine ganz interessante Familiengeschichte eigentlich. Ich dachte damals, das wäre normal, aber das war gar nicht normal. Und dann habe ich das Evangelium mal über das Fernsehen gehört, das hat mich sehr bewegt. Und dann war ich kurz vor meinem 22., ja, kurz vor meinem 22. Geburtstag hat mein Vater mir gesagt, er war in der Kirche gewesen und hat fröhliche Menschen gesehen. Und das hat mich total beeindruckt, weil als 12-Jähriger hatte ich das Evangelium über das Fernsehen gehört, von Jesus und so weiter und Lieder gesungen. Und das hat mich als Kind so bewegt, dass ich weiß noch sehr gut, ich war alleine zu Hause, da wurde telefoniert und ich sollte meinen Eltern eben etwas sagen, dass ich gesprungen hat mit meinem Vorderrad. Ne, als 12-Jähriger, ich denke, ich war 12, gesprungen hat mir vor, mit der Freude, die ich gehört habe über über Jesus, über das Evangelium. Ich war 20, dann habe ich meine Schwester gesagt, und ich habe eine sehr schöne Jugend gehabt. Ich lüge nicht, wenn ich sage, ich hatte eine richtig schöne Jugend. Okay, die Schule war ein wandelnde Katastrophe, da war ich eine wandelnde Katastrophe, aber sonst war das Leben schön. Ja? Aber dann habe ich mit 20 meiner Schwester gesagt, ich bin eine halbe Stunde in meinem Leben richtig glücklich gewesen. Und meine Schwester weiß das heute noch. Damals musste ich noch keine Werbung machen, heute muss ich das natürlich. Ne? Und das war, wo ich von dem Fernsehen war und von Jesus gehört habe. Ja? Eine halbe Stunde und ich mache immer gerne Zahlen. Da habe ich gedacht, wenn ich 80 werde, ne, dann sind das noch 3 mal 20, dann sind das noch 1,5 Stunden. Aber das hat mich gar nicht depressiv gemacht oder was denn auch. Aber weil sonst war das Leben auch wohl schön. Aber ich hatte eine tiefe Sehnsucht irgendwie in mir. Dann habe ich das von meinem Vater gehört. Er hatte fröhliche Leute. Und bei uns im Dorf, wenn die Leute aus der Kirche kamen, die sahen immer so schrecklich langweilig aus. Und das fand ich eher abstößend. Und wenn ich mal in der Kirche sein musste, von der Schule, dann war das alles so steif, dass ich froh war, wenn ich wieder raus war. Aber was ich damals gehört, dass das Kind das Evangelium was anderes, und wo mein Vater dann sagte, der hatte fröhliche Leute in der Kirche gesagt, ich komme mit. Ja? Und das war dann eine ganz einfache, traditionelle Pfingstgemeinde. Und weißt du, was so schön war? Ich wusste nichts, wer böse ist oder nichts böse ist oder was denn auch. Ich wusste nur, ich hatte das Evangelium mal gehört. Das ist etwas Wunderbares, aber sonst gar keine Ahnung. Ich war 17, ich hatte die Klasse schon 2 Jahre doppelt getan. Und dann hat der Religionslehrer gefragt, wer betet. Und ich war dann noch riesiger Lausbengel. Am Ende hat mein Vater schon geschrieben, wenn ich noch einmal dumme Dinge machen würde, würde es mir von der Realschule entfernen. Also ich hatte einen sehr schlechten Ruf. Ich war der Einzige, der abends gebetet hat. Und ich habe das auch gesagt, ja, ich bete auch selbst abends. Ne? Aber es hat mein Leben nicht verändert. Und der Pfarrer hat mir nicht gesagt, Roland, du musst dein Leben Jesus anvertrauen. Du musst von neuem geboren werden. Dann kommt dann Kraft in dein Leben und dann lernst du Gott kennen. Das hat er mir nicht gesagt. Ich fand es nur wunderbar, Roland, du betest abends. Und das ist es, Johannes 1, Vers 12 sagt, so viele ihm aufnahmen. Denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein, die an seinen Namen glauben. Ja? So, und wenn ich dann mitgegangen bin, war das in der Pfingstgemeinde, habe ich wirklich gesehen, hier sind ein paar Leute hier, nicht alle. Ne? Das ist überall. Auch Zitrone und Stachelbeere, ne, die gibt's auch. Manchmal muss es abschälen, das ist gar nicht so schlimm. Manchmal sind sie noch viel schlimmer. Ja, das ist also, aber hier sind ein paar Leute, die haben etwas, was ich nicht habe. Das habe ich gesehen. Und das zweite Mal bin ich auch wieder mitgegangen, weil das war irgendwie schön. Und ich hatte irgendwie eine Sehnsucht nach Gott. Und dann bin ich, dann war ein Aufruf, wer sein Leben Jesus anvertrauen will. Ja, das wollte ich. Ich habe das noch gemacht, ich habe meinen Vater bei der Hand genommen und wir sind nach vorne gegangen und mein Leben hat sich so geändert. Ich weiß nicht, das war ein altes Kirchengebäude, das hatte sonntagsmittags, hatte die Pfingstgemeinde das wohl gemietet. Ich kam aus dieser Kirche raus, nachdem ich mein Leben Jesus anvertraut habe. Die Bäume sahen anders aus. Alles war anders. Alles war anders. Ich habe die Leute gesehen, ich habe die Leute geliebt und sonst waren mir immer viele Menschen, fand ich immer schlimm. Viel Bäume, viel Hirsche, das war gut, viel Leute, das war schlimm. Meine Mutter hatte schon Schwierigkeiten, mich zu Hause zu halten, wenn Besuch kam, weil, oh, wenn die Tante kam und so, lass mal alle in Ruhe. Aber das hat sich verändert. Warum? Weil ich habe mein Leben Jesus anvertraut. Und dann war das so, dann wird es gelehrt, ja, nun musst du dich taufen lassen. Ja, wunderbar, das wird aus der Bibel gelehrt, habe ich mich taufen lassen. Ja, und dann beten wir für die Taufe im Heiligen Geist. Ach, wunderbar, da steht so, ich hatte... Und dann weiß ich noch sehr gut, dann war die Abend, dann wurde gebetet für die Taufe im Heiligen Geist. Ich kann euch sagen, das war, als ob eine Dusche vom Himmel auf mich raufgesetzt wurde. Und nun musst ihr auch richtig aufpassen. Ich gebe hier nur, ich erzähle, was ich erlebt habe. Das ist gar kein Maßstab. Und es ist eher ein Zeichen dafür, dass ich von weit weg kam. Desto doller die Erlebnis, desto weiter kamst du weg. Und desto weniger das Erlebnis ist, das ist nichts weniger wert, dieses Erlebnis, aber der Abstand ist weniger groß. Man sagt, wenn ein Elektriker, der mit Strom gewohnt ist, umzugehen, mal 220 kriegt, ja, aber wenn jemand, der das erste Mal kriegt, der fängt dann zu schreien und hoffentlich überlebe ich das, ja? So, und dann habe ich das erlebt, die Taufe im Heiligen Geist. Ich habe so eine Freude gehabt und ich war ein junger Kerl, ich war erst gläubig geworden. Ich hatte noch Dinge, wo ich angebunden war. Und nach dieser Taufe im Heiligen Geist, da war ich total frei. Ich musste nicht mehr sündigen. Ich hatte so eine Kraft in mir. Das war so erstaunlich, dass man später Diskussionen hat. Jahre später gab es eine Diskussion, ob das wirklich von Gott ist. Nicht. Dann wusste ich, dass es von Gott war. Er hat mir geholfen, heilig und rein zu leben. Da war eine Kraft in mein Leben gekommen. Ja, das war erstaunlich. Und dann musste ich auch lernen, dass es nicht nur der Heilige Geist ist, sondern auch meine Wille. Gott schenkt Gnade, aber ich muss auch Entscheidungen treffen. Ja? Und so, das war meine Erfahrung mit diesen unterschiedlichen Schritten. Erste Wiedergeburt, dann sich taufen lassen und dann die Taufe im Heiligen Geist. Ja? Oder Taufe mit dem Heiligen Geist. Und dann später habe ich dann auch gespürt, dass Gott mir auch vor im prophetischen Bereich gerufen hat. Und da habe ich auch manches erlebt, auch manchmal auf den Bauch gefallen. Wir sind immer der Lernende. Und wenn du suchst nach einem Menschen, der immer alles gut macht und alles richtig macht, den wirst du auf dieser Erde nicht finden. Unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Und soll ich immer was sagen? Gott lässt es zu, dass wir Fehler machen, so dass wir keine irgendwie sagen, oh, das ist der Mensch, das ist diese Frau, das ist der Mann und sagen, ach, das ist gewaltig, ja. Er weiß, dass das ganz verkehrt ist. Und darum heißt es, wenn wir hier von dem Heiligen Geist reden, von den Geistes, von Wiedergeburt, von Geistestaufe, nie, dass wir auf einmal perfekt und vollkommene Menschen sind, sondern Paulus sagt in Galater, aus Gnade habt ihr den Heiligen Geist empfangen. Wirkt in eurer Mitte aus Gnade. Nicht, weil ihr so gut seid und nicht, weil die Auswirkung dazu ist, dass ihr dann auf einmal vollkommen seid, sondern wir sind Lernende. Gut, sollen wir eben Pause machen? Eben kurze Pause. Und dann, ja. Sind da noch Fragen? Weil ich sage natürlich wohl, weil wenn ich einmal am Reden bin, dann ist es nicht so schwer, nicht so einfach, eine Frage zu stellen. Ne?
Ja, aber ich habe eine
Frage. Ja.
Ja. Du hast ja zum Schluss das erzählt hier von dem Paulus.
Ne? Ja.
So, dass er dann blind war und dann ja. Kam der Ananias und sagte, also Jesus, der dir auf dem Wege hier erschienen ist, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt bist.
Ja.
Und dann, vieles von seinen Augen, die Schuppen, und er wurde wieder sehen, und er stand auf, ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und steckte.
Ja.
Bin ich ja erstmal ganz toll, dass der, bevor er was, nachdem er 3 Tage gehungert und geboostet hat, erst sich hat taufen lassen und
ja.
Erst gegessen hat.
Ja.
Aber die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist da ja eigentlich nicht beschrieben. Ne?
Ja, das Interessante ist, es wird gesagt, dass er dafür betet.
Ja.
Aber es wird gar nicht von Auswirkungen gesprochen.
Genau.
So, und das ist öfter so. Das ist nicht von Auswirkungen, aber die meiste, oft ist es so, dass die Sprachenrede eine begleitende Erscheinung ist von der Geistestaufe. So, aber es ist nicht immer so. Manchmal wird es auch ganz einfach nur erwähnt. Und hier bei Paulus wird es nicht erwähnt, aber gleichzeitig ist Paulus der Mann, der sagt, ich rede mehr in Sprache als alle anderen, 1. Korinther 14. So, er hat es offensichtlich bekommen. Was, es war ganz einfach nicht wichtig, das aufzuschreiben. Ja, ja, nee, das ist doch ganz wichtig, dass du das sagst, weil die Bibel ist auch, das ist Menschen, die vom Heiligen Geist inspiriert sind. Und der eine legt den Nachdruck da drauf und der andere legt den Nachdruck da drauf. Und es sagt auch nochmal, hier ist die Reiheordnung eigentlich nicht richtig nach unserem Verständnis. Weil er hat sich dann erst nach taufen lassen und davor würde schon da für die Erfüllung mit dem Heiligen Geist gebeten. Und an einem anderen Mal ist es andersrum. Das ist, was ich auch sagte. Das ist nicht immer so, Gott ist weniger theologisch, als das wir sind. Ja. Ist das eine Pause für euch, oder?
Nee, ich habe noch eine Frage.
Gut.
Also du hast ja gesagt, Apostelgeschichte 2.
Ja.
Jesus sagte zu Buße, jeder von euch lasse sich taufen.
Ja. Ja.
So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes.
Ja.
So. Denn euch und euren Kindern sind die Nahrung und so weiter. Also dieser Reihenfolge, Wiedergeburt, Taufe und dann Erfüllung mit dem Heiligen Geist.
Ja.
Also ich sag mal, in dem Sinne Ausrüstung mit dem Heiligen Geist.
Ja, genau.
Ja. Ist aber doch keine Gesetzmäßigkeit.
Nein. Es ist so, wie man es am meisten, so auch von der Vernunft her sagen, so muss es immer geschehen. Aber wir kommen noch darauf zurück, Apostelgeschichte 10, während das Petrus am Predigen ist, wird die ganze Mannschaft, und das waren Heiden, die werden mit dem Heiligen Geist und wieder haben in Sprache reden und Gott gelobt und gepriesen. So, ja, ja, das kommt alles noch. Wir haben 3 Abende. So, aber das ist so, was viel wichtiger ist. Und darum ist es auch so schön. ich sage immer, wenn ich taufen könnte im Heiligen Geist, ich bin Holländer, würde ich ein Geschäft daraus machen. Ne? komm, das ist doch was Wunderbares. Aber weißt du, was das Schöne ist? Ich mache das nicht, das macht kein Mensch, sondern es ist der Herr Jesus, der das tut. Und es ist der Vater im Himmel, der das tut. Und er sieht das Herz an und jeder, der das möchte und die Bedingungen Gottes erfüllt, dass er Buße getan hat, sein Vertrauen auf Jesus gestellt und dann auch glaubensvoll zu ihm geht, der kann die Taufe im Heiligen Geist erleben, auf seine eigene Art, wie Gott es ihm schenkt. Und das kann zu Hause in einem Zimmerlein sein, das kann sein, wenn wir zu Hause sind, da kommt man auch darauf zurück, dass es auf unterschiedliche Art geschieht. Aber so, es ist eine Gabe von Gott. Ich bin immer so froh, dass ich das Evangelium predigen darf. Ich muss Gott nicht verteidigen. Wir können über Wahrheit streiten, stimmt das oder nicht, das ist wichtig schon. Aber wir brauchen nicht Gott zu verteidigen, der kann sich selbst verteidigen, ja. Und wir brauchen nicht Gott zu spielen, das ist nur religiöse Kram, ja. Sondern Gott selbst kann sich doch erweisen. Aber wir können glauben und ihm Raum geben, dass er das in unserem Leben tun kann. Und so ist auch die Taufe im Heiligen Geist. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Es ist Gottes Gedanke. Und ich gehe davon aus, dass er ein bisschen schlauer ist, als wer sieht, wenn er sagt, das ist mein Weg. Dann können wir entscheiden, ob wir da mitgehen oder sagen nee oder neutral. Und ja.
Ja, wie lange wollen wir Pause
machen? Was mir angeht, hören wir schnell auf mit dem Pause und dann machen wir wieder weiter. Wann sind wir auch schnell, haben wir auch schnell Ende. Ja. Ja. Gut. Ja, ich denke. Dass wir dann, wo waren wir hängen geblieben? Bei Klaus hat ein paar Fragen gestellt, Strich was gesagt. Apostelgeschichte 19, wo der Paulus dann die Menschen tauft, nachdem sie verstanden haben, dass es um Jesus geht, dann tauft er sie. Also er tauft gläubige Menschen, er tauft kein ungläubige Menschen. Ja? Ihr dürft das gerne widersprechen, ne? So, wir sind hier nicht um, wir sind hier um auch Frage. Wenn jemand Frage hat oder Widersprecher, hört sich so hart an, aber wenn Zweifel äußern und so, das darf man gerne machen. Ich glaube, die Bibel sagt, dass Gott gibt den Aufrichtigen Gelingen. Und Aufrichtigkeit heißt auch, dass wenn man Zweifel hat und Dinge nicht versteht, dass man die auch sagt. Mir ist aufgefallen, dass Gott die Wahrheit sehr gut ertragen kann. Was er nicht erträgt, ist Heuchelhaftes und so. Aber wenn es uns schlecht geht und sagen, Herr, das, ich verstehe nicht, du hast doch das und das gesagt und Gott kann das aushalten. Aber wenn uns Herz mal aufrichtig ist vor Gott. Gut, so und dann, und als Paulus, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und als Paulus die Hände auf sie legte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redete in Zungen und weissagten. So, das wird nicht überall gesagt. Klaus hat auch schon gesagt, wo Paulus gebeten würde, dass er den Heiligen Geist empfangen würde, wird das weiter gar nicht erwähnt. Aber es wird eigentlich oft die Sprachrede als ein begleitendes Erscheinung von dem Taufe im Heiligen Geist gesprochen, im Zusammenhang davon. So, das ist eine, da kommen wir noch darauf zurück, die Wirkung des Heiligen Geistes, das wird der zweite Abend sein. Und aber hier sehen wir jedenfalls, dass das auch da geschieht. Es sind gläubige Leute und für sie wird gebetet, dass sie den Heiligen Geist empfangen. In Epheser 5 ist zum Beispiel die Aufgabe, lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. So, es sind Dinge, die auch wiederholt stattfinden können. Aber ich würde sagen, einmal ist auch ein erstes Mal, was auch sehr unterschiedlich erlebt wird. Aber so, es gibt diesen Punkt, dass der Geist Gottes in uns Leben wirksam wird, auf eine andere Art als bei der Wiedergeburt. Bei der Wiedergeburt werden wir zu Kinder Gottes und ist es sicher, dass wir in den Himmel kommen, dass wir zu Jesus gehören, dass wir im Reich Gottes versetzt worden sind nach Kolosserbrief, in das Reich seines Sohnes und so weiter. Bei der Geistestaufe, da geht es um Befähigung. Vielleicht ist das auch mal, wenn ihr mich nur so sieht, okay, ich sehe vielleicht nicht so ganz, aber ich hätte hier auch in einem Jackett stehen können mit Krawatte um und dann würde ich denken, okay, Herr Roland, der predigt nun. Ich bin auch ordinierter Pastor. Und dann habt ihr vielleicht ein Bild von mir, wenn ihr mich sonst nicht kennt, als mir so jemand einen Kugelschreiber festhält und redet und so weiter. Das ist ein Bild, wie ich dann mich euch präsentiere. So würdet ihr mich dann kennenlernen. Die Wahrheit ist aber, wenn ihr einen dicken Baum im Garten stehen habt, dann kann ich auch kommen. Dann sehe ich aber ganz anders aus. Dann habe ich ein dicke Schnittschutzhose an, ja. Dann habe ich große Handschuhe an, dann habe ich eine dicke Motorsäge, einen Helm auf und ich bin genau der gleiche Mensch. Nun, ich komme mit einer völlig anderen Funktion, ja, und mache etwas ganz anderes, als erzählen, wie Dinge zusammen sind und so weiter, als ein Prediger, sondern da bin ich ganz einfach ein Handwerker. Aber ich bin der gleiche Mensch, aber mache etwas ganz anderes. Und vielleicht kann man es so sehen, wenn der Heilige Geist, wenn wir zu Jesus kommen, kommt der aus der Geist der Kindschaft, der kommt zu uns und macht unseren Geist lebendig und wir werden zu Kindern Gottes. Und in der Geistestaufe, da kommt er aus der Kraftgeber, aus der Gabenspender, ja, und will uns so helfen. Auf diesen Art. Und das sind zwei unterschiedliche Vorgänge. Gut. Nun wollen wir da vielleicht noch was weiter aufgehen. Apostelgeschichte 8. So, wir reden nun. Ich möchte, dass das klar ist, weil wir müssen eine richtige Erwartung haben. Eine richtige Erwartung ist wichtig, dass wir etwas empfangen, dass wir was unternehmen. Wenn ich meine, vielleicht wir Menschen sind manchmal so ein bisschen gierig, aber wenn ich schon, ich glaube, wenn ich eine Million auf dem Konto hätte, dann würde ich vielleicht doch was weniger arbeiten. Ja? So. Und vielleicht, wenn ich die hätte, dann würde ich mir auch nicht mehr so ausstrecken, um was verdienen zu müssen oder was dann auch. Sag, ah, das ist alles da. So, und wenn ich nun mit dem wahren Leben, es wäre eine Million da, dann würde ich etwas nicht machen, was aber besser zu machen, weil irgendwann entdecke ich, Kerl, ich habe wirklich nur noch trockenes Brot, weil diese Million ist gar nicht da und ich arbeite auch nicht mehr. So, mit einer falschen Vorstellung kann man Dinge liegen lassen. Und wenn wir uns nicht bewusst sind, dass Gott mehr für uns hat, dann lassen wir ganz einfach auch Dinge liegen. Wir sagen, nee, ist doch schon alles gut. Nee, aber da ist noch mehr. So, und darum ist es wichtig, dass wir dieses Verständnis haben. Ich muss auch sagen, ich bin nun schon bald, ich habe das vor kurzem, dieses Jahr bin ich schon 40 Jahre gläubig. Und aber ich kann euch sagen, ich möchte eigentlich noch immer mehr von Gott haben. Ich möchte lernen, ich möchte ein Nehmender sein, denn ich weiß, ich habe auch noch vieles noch nicht verstanden. Es gibt immer mehr einzunehmen. Gott ist immer größer. Seine Liebe, sein und wie er ist, das ist so erstaunlich, das können wir ein Leben lang entdecken. Und wenn wir keinen Hunger haben, dann essen wir auch nicht. Und dann müssen wir ganz einfach Gott sagen, Herr, du siehst, ich bin gleichgültig geworden, ich möchte aber von dir empfangen. Boah, ich habe so einen trockenen Hals. Wenn ich das nicht stört. Ja, wenn das angereichert ist, ist vielleicht noch besser, du. Dann hilft das noch.
Paulus hat gebetet, als das irgendwie, was war doch giftig, ne? Oder
ja, aber... Ganz ehrlich, du bist wohl schlimmer, so schlimm auch nicht, Klaus. Ne? Ja. So, das ist, darum ist dieser Punkt auch wichtig. Wir sind nun in Apostelgeschichte 8. Wir lesen, dass der Philippus, das war ein Evangelist, der kommt in Samaria und der predigt das Evangelium. Und dann lesen wir Apostelgeschichte 8, Vers 12. Als er aber die Predigten des Philippus von dem Reich Gottes und von dem Namen Jesu Christi glaubten, ließen sie sich taufen, Männer und Frauen. Ja, so, die haben das Evangelium gehört, sie sind gläubig geworden und haben sich taufen lassen. Und dann, ja, da wird auch noch von einem Simon gesprochen, das war ein Zauberer da wohl, der hat das Evangelium auch gehört. Und da wurde auch Simon gläubig und ließ sich taufen. Und hielt sich zu Philippus, und dass er die Zeichen und große Taten sah, die geschahen, geriet er außer sich von Staunen oder vor Staunen. Als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samarien das Wort Gottes angenommen hatte, sandte sie zu ihnen Petrus und Johannes. So, das sind gläubig gewordene Menschen, die haben sich taufen lassen. Stimmt's? Gut. Und dann sagt er, so, dass die Apostel und Jusum hören das, dass das Wort angenommen haben, Apostelgeschichte 8, Vers 14, und da sandte sie Petrus und Johannes. Die kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Natürlich hatten sie den Heiligen Geist als Kindschaft schon bekommen, sie waren schon Kinder Gottes geworden. Aber sie brauchten die Ausstattung, genauso wie die Jünger selbst wussten. Und auch manchmal, Apostelgeschichte 4, lesen wir, dass sie für Gebet hat und wieder neu mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde. Wussten sie, diese Gläubigen, die brauchen auch die Taufe im Heiligen Geist. Sie brauchen auch diese Ausstattung. Nicht nur, dass sie Kinder Gottes sind, sondern dass sie auch befähigt werden, so zu leben. Und auch Zeichen und Wunder zu tun. Wir lesen, da werden wir später drüber reden, über die Gabe des Heiligen Geistes. Da heißt es in 1. Korinther 12, die der Geist Gottes austeilt, wie er will. Aber er muss schon erst da sein, vor dass er auch die Wirkungen tun kann. Ja? Wenn ich bei dir einen Baum im Garten fällen soll, dann muss ich schon erst in dem Garten sein, vor dass ich den Baum fällen kann. Stimmt's? Logisch. Ja. Selbst für einen, der die Realschule zweimal doppelt gelagert hat, ist das noch zu erfassen. Ja? So, muss da sein. Und darum haben sie gesagt, diese Leute, die brauchen das. So, die gehen hinab und beten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Da legte sie Hände auf sie und sie empfingen den Heiligen Geist. Und das Interessante ist, aber Simon sah, dass der Geist gegeben würde. Es wird hier nicht berichtet, was genau geschah. Das ist, was du auch schon gesagt hast. Das wird nicht, nur es muss was Besonderes gewesen sein, weil Simon, der Zauberer, der gerne Aufmerksamkeit hatte, der sehen, als aber Simon sah, dass der Geist gegeben würde, wenn die Apostel die Hände auflegten, bot er ihnen Geld an. Ja? So, es geschah was, wenn das geschah, aber es würde nicht genau gesagt, was geschah, aber es war zu sehen. Und dann sagen sie auch dem, den Simon, so geht das gar nicht, ne? Verdammt mit deinem Geld und so weiter. Du hast weder Anteil noch Anrecht an dieser Sache, denn dein Herz ist nicht rechtschaffen vor Gott. Ja? Und da geht es nicht um Handel, sondern da geht es um eine Beziehung mit Gott. Und ein reines Herz, wo er leben kann und wo er durchwirken möchte und seinen Heiligen Geist hineingeben möchte. So, hier sehen wir dann auch wieder unterschiedliche Vorgänge. Wir sehen, die Leute werden erst gläubig, sie lassen sich taufen und dann wird für sie gebetet, dass sie den Heiligen Geist empfangen. Ja. Ja.
Irgendwie, der wollte was an Macht gewinnen oder was auch immer gewinnen.
Ja. Ne?
So, und was hast du gerade gesagt? Wo steht das? Mit einem aufrichtigen Herz oder was?
Ja, denn Apostelgeschichte 8, ja. Ja.
So, also Gott schaut schon unsere Herzen auf.
Ja.
So, ne? Was wir wollen.
Ja. Das ist auch wichtig. Ihr habt hier das letzte Abend, wo wir sagen, wir empfangen, ist auch ein Punkt dabei, Aufrichtigkeit, ja, dass man aufrichtig ist, da die Buße auch zu tun. Und da kommt auch diesen Punkt noch, ich habe ja auch nicht alles aufgeschrieben, ja, und auch zum Beispiel, ja, Gehorsam.
Hm.
Ja, ja, das ist so. Gott tauft uns nicht mit dem Heiligen Geist, das ist nicht für Superleute, sondern es ist ganz einfach, die Bibel sagt, auf allem Fleisch, nicht nur auf bedeutende Menschen, sondern auch die für die Welt vielleicht unbedeutend sein, auf allen. Und aber aufrichtige Menschen, die das wie gewohnt haben, aber es ist für jeder steht zur Verfügung. Gott hat uns so geliebt, die Bibel sagt uns, dass wenn er seinen Sohn gab, wie wird er mit ihm uns nicht alles geben? Und ich denke, dass eine von den wichtigsten Gaben ist ganz einfach der Heilige Geist. Ich war letztes Jahr sehr krank und ich ging durch eine sehr schwere Zeit. Aber ich habe ganz einfach gespürt, dass Gott mich getragen hat und zu mir geredet hat. Und dass er immer ist, mitten in diesen schweren Auseinandersetzungen, mitten in dieses, was es zum Teil kaum zu beschreiben ist, aber er ist da. Und das ist doch so gewaltig, was die Bibel auch sagt, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, das hat auch was mit seinem Heiligen Geist zu tun, der in uns wirkt und auch durch uns wirkt. Und was wichtig ist, der Heilige Geist will uns auch helfen, dass wir und durchschlagende Kraft nach draußen haben, in die Gemeinde, dass der Jesus verherrlicht wird durch das Heilige Geist, der wirkt, auch Menschen um uns herum. Ich weiß immer sehr gut, ich hatte mal von einer Frau gebetet, die hatte Beschwerde und ich habe meine Hände aufgelegt und dann hat sie gesagt, was hast du in meinem Kopf gemacht? Das ist auf einmal so anders geworden. Das heißt, ja, das ist Gott, ich kann das nicht machen, aber wenn wir für was beten, dann kann Gott was machen. Und Gott macht manchmal gar nicht in dem Moment auch was, weil er weiß, dann wird es an den Menschen verbunden, wenn wir beten, aber dann später. Und so, diese Wirkung des Heiligen Geistes, sie sind ganz entscheidend wichtig. Aber dafür brauchen wir auch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Wenn er nicht da ist, so wie er da sein möchte, kann er auch nicht das tun, was er tun möchte. Und darum muss er erst eingeladen sein und vertraut werden, geglaubt werden und dass er dann auch Raum bekommt, unser Leben zu erfüllen. Das ist eine ganze Apostelgeschichte. Man könnte es auch die Geschichte des Heiligen Geistes sagen. Hier in Apostelgeschichte 8, Vers 29, da heißt es, der Geist aber sprach zu Philippus, geh hin und halte dich zu diesem Wagen. So, wenn wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, dann kann er uns auch leiten und führen. Und das geht über unseren Verstand hinaus. Und das ist wichtig. Aber dafür brauchen wir die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Dafür brauchen wir seine Gegenwart. Gut. Auch das will ich vielleicht doch mal, dass wir das auch richtig bewusst sind. Ich möchte das in Johannes 14, Vers 26, da wird nochmal, was habe ich hier auch aufgeschrieben, ermöglicht durch Jesus, dass es überhaupt geschehen kann, dass wir als schwache Menschen, unvollkommene Menschen, einmal durch das Blut Jesu Christi gereinigt werden. Und Epheser 1, Vers 6 heißt es, dass wir durch ihn selbst angenehm gemacht sind in den Geliebten in Jesus, dass wir angenehm sind vor Gott. Und dann in Johannes 14, Vers 26, da sagt der Jesus, aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen. So ist es nur in Jesus. Wenn der Jesus sagt, in meinem Namen heißt das, so in wer ich bin. Weil die Name sagt was von der Autorität, der Name sagt was von der Person. In meinem Namen, weil ich sein Sohn bin, weil ich gestorben und auferstanden bin, weil ich die Freiheit wegfrei gemacht habe, weil ich dich mit die Versöhnung mit ihm bewirkt habe. Darum sendet der Vater seinen Geist in meinen Namen. Das ist etwas Herrliches. Und in Galater sagt auch, habt ihr den Geist empfangen durch Werke oder aus Gnade? No, durch diese Gnade in Jesus können wir den Heiligen Geist empfangen. Durch diese Gnade in Jesus werden wir von Neuem geboren. Und durch diese Gnade in Jesus empfangen wir den Heiligen Geist, um Kraft zu haben, zu einem Leben, das dem entspricht von einem Kind Gottes und auch die Kraftwirkungen von dem Heiligen Geist in und durch uns Leben tätig sind. Gut, und so, ich habe das noch beigeschrieben, für uns gedacht. Wir haben es schon gelesen, Apostelgeschichte, hier das ist der letzte Punkt, 2, 38, 39, wo es dann heißt, und für alle, die fern sind, ist diese Verheißung des Heiligen Geistes. Das ist vom Urtext, auch die noch weit weg sind, die noch kommen werden. Ja, und das sind, da gehören wir auch dazu. In der Apostelgeschichte, das ist, was der Predigt von Petrus dann da zum Ausdruck bringt. Und so, dann, denn euch und eure Kinder gilt diese Verheißung, ne, diese Verheißung für die Gabe des Heiligen Geistes zu empfangen. Und alle, die fern sind, zu vielen den Herrn, unser Gott, herzurufen wird. So, es ist auch für uns. Und in Apostelgeschichte 10 ist es das erste Mal, weil erst Jesus war ein Jude. Und was stattgefunden hat, war erst hauptsächlich unter den Juden. Aber dann in Apostelgeschichte 10, da sehen wir, dass dann auch die Heiden genau das Gleiche erleben. Und während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Und die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, entsetzten sich, weil auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen würden. Denn sie hörten, dass sie in Zunge redete und Gott hochpriesen. Da antwortete Petrus, kann auch jemand denen, die Wasser zu taufen wäre, die den Heiligen Geist empfangen haben, ebenso wie wir. So, Da sehen wir, dass es dann theologisch gesehen ein bisschen auf den Kopf gesetzt ist. Ne? Gott sagt, es interessiert mich alles nicht. Die glauben, der Heilige Geist wirkt durch dieses Wort und erfüllt die Menschen mit dem Heiligen Geist. Sie haben so eine Freude und sie fangen an, Gott zu preisen in neue Sprache. So, das ist für uns eine große Ermutigung. Und die Dinge sind uns auch vor uns geschrieben, sodass das auch in unserem Herzen Glauben aufwecken wird. Du kannst ein gebildeter Mensch sein, du kannst Schwierigkeiten haben, dass 2 und 2 4 ist, wie dann auch. Die Gabe des Heiligen Geistes ist für jeden, der glaubt, der zugerufen ist. Und das ist eine wunderbare Sache. Und darum werden wir Montag weiter auch darüber reden. Und dann wird es so die Auswirkungen sein. Das wird die Frucht des Geistes sein. Und die Kraft, Befähigung und Gabe, da werden wir dann drüber reden. Und der dritte Abend, das wird dann darum gehen, wie das dann vorgehen kann, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und gut. Ja, sind da noch Fragen? Gut. Sind mehr Fragen entstanden oder sind vielleicht auch Antworten gegeben? Ich weiß wohl, dass ich in Westfalen bin, aber ich bin auch öfters in Ost-Ostwestfalen. Da soll es noch große Schwierigkeiten geben zu reden. Aber gut, so. Ja, obwohl du in Westfalen bist, ne? Gut.
Und das ist diese Stelle, die du gerade gesagt hast, wo die Reihenfolge umgekehrt war.
Ja, genau.
Aber das, was ich so toll finde, der Petrus, der hat nicht gefragt, wollt ihr euch taufen lassen, sondern er hat befohlen, dass die getauft werden.
Ja, der sagt, das geht gar nicht anders, weil wenn ihr die Gabe vom Heiligen Geist empfangen.
Und er befahl, sie zu taufen, auch in den Namen Jesu Christi.
Ja, Mira erzählte gerade, darf ich wohl eben kurz erzählen. Ne? Es ist eigentlich nur ein Thema, da springen wir ein bisschen vorne, weil da stehen. Aber dass sie, ich weiß noch sehr gut, dass sie gläubig wurde. Sie hat gerannt, da ist ein Kind voller Freude gehüpft und gesprungen. Sie kann in Sprache reden, aber hat nie so die Geistestaufe so erlebt als ein Momentum. So, wir müssen gewaltig aufpassen, dass wir das nicht irgendwie so an sowas, Gott ist Gott und wir sind einzigartig und Gott macht nicht Einheitswürste. So, das ist nicht so, darum ist es auch sehr schön, dass wir unterschiedlich aussehen. Ich sage immer, ich habe Bedenken, wenn die Gläubige alle auf einmal die gleiche Klamotte haben, aber das ist nicht, nein, wir sind sehr unterschiedlich und er teilt unterschiedliche Gaben aus, wir sind einzigartig und Gott geht mit uns um, er hat eine Beziehung mit uns. Und Beziehungen sind immer einzigartig, weil Menschen einzigartig sind und so. Aber er gibt uns eine Leitlinie und jetzt zeigt uns Verheißungen, die uns gelten. Und dann ist auch die Frage, wie wir selbst damit umgehen. Gut, 7:30 ist doch richtig, ne? 6 bis 7:30, ihr seid noch nicht eingeschlafen. So, dann, ich sage immer, meine Schmerzgrenze liegen bei 3, die schnarchen. Ne? Und dann, aber dann hat es heute Abend nicht wehgetan. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, du bist ein wunderbarer Gott und Herr. Du bist der Vater des Lichts und von dir kommen gute Gaben. Und wir brauchen bei dir keine Angst zu haben. Herr Jesus, dein Name ist der Name über alle anderen Namen. Und ach Herr, wir wollen gerne, dass das, was du am Kreuz bewirkt hast, Herr, dein Ruf hat sich vollbracht, was du für uns getan hast, dass das auch in und durch unser Leben, nicht nur im Wissen, sondern auch im Leben und auch in die Kraft von deinem Heiligen Geist ausgelebt wird. Ich danke dir dafür, dass du uns auch hilfst. Herr, es ist vielleicht ein einfaches Gebet, aber ich bitte darum für jede Einzelne von uns, auch für mein Leben, dass ich ein Mensch bin, der mir empfangen kann, das, was du geben willst, Vater. Dass wir nicht dran stumpf vorbeigehen, dass wir nicht Gnade liegen lassen, Herr. Und sondern dass du verherrlicht wirst und dass wir die Freude haben, deine Mitarbeiter zu sein. Nicht Herr in ein stumpfen sich abmühen, sondern Herr in deine Liebe, in deine Kraft, in die Wirkung von deinem Heiligen Geist. Dir gebührt alle Ehre. Danke für deine Hilfe, Vater. In Jesu Namen. Amen. Amen. Gut, dann wünsche ich uns allen noch einen angenehmen Abend.
Ja. Danke, Roland.
Ja.